Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Haben wir versagt, ist der Titel dieser Episode heute. Und da geht es natürlich um einen bestimmten Kontext. Wir haben vor der Saison einige steile Thesen aufgestellt, die wir heute überprüfen. Unter anderem Daniel Ricciardo wird Teamkollege von Max Verstappen. Audi steigt aus dem Einstieg wieder aus. Der Streit zwischen den FIA-Präsidenten und Liberty Media eskaliert. Perez verkündet am Ende der Saison seinen Abschied aus der Formel 1. Das waren einige dieser Thesen und die überprüfen wir natürlich heute. Wir haben noch viel mehr am Start. Ich würde sagen, lass uns einsteigen.
Ja, und wir legen direkt los, liebe Leute. Und zwar, erste These übernehme ich jetzt mal.
Von dir.
Von fünf von mir und fünf von dir natürlich. Wir wechseln uns jetzt ab. Meine erste steile These vor der Saison war, Daniel Ricciardo wird Teamkollege von Max Verstappen. Und ja, oh Wunder, jetzt retrospektiv, ist ein großes Nope, ist nicht so gekommen. Ich muss sagen, ich hätte mir das auch wirklich gewünscht. Ich mag Daniel Ricciardo sehr gerne und ich hätte mir gewünscht, dass er einfach an das anknüpfen kann, was er mal am Anfang seiner Karriere sozusagen versprochen hat. Denn da haben ihn ja viele gesehen als kommendes Weltmeistermaterial. Spektakulär ist er gefahren, spät gebremst, tolle Überholmanöver, legendär natürlich so sein. Wie viele Leute hat er da gleichzeitig ausgebremst hier? Drei in einer Kurve.
In Baku,
ja. Unfassbar. Und so ein bisschen von dem alten Daniel Ricciardo steckt natürlich immer noch in ihm drin, aber mit einem Racing Bull, der höchst, sagen wir mal, fluide in seinen Leistungen waren und auch mit dem Daniel Ricciardo, der ja auch längst nicht mehr so konstant ist wie früher. Und natürlich dem Druck, der auf ihn gelastet hatte. Das hat er nicht hinbekommen und musste dann sogar noch vor der Saison oder vor Saisonende die Segel streichen und Liam Lawson dann Platz machen. Das ist schade, aus seiner Sicht natürlich. Das ist super für Liam Lawson. Wie wir alle wissen, hat sich das für ihn auch sehr ausgezahlt. Denn der wird jetzt der Teamkollege von Max Verstappen dann, statt eben Daniel Ricciardo, so wie ich es vorher gesagt habe, Dave. Aber man kann ja nicht immer recht haben. Vor der Saison, da war ich eigentlich ganz guten Mutes, dass er da mit seiner Erfahrung und mit der Motivation, die er auch wieder reingebracht hat, die man ihm auch eingemerkt hat, dann vielleicht das Lenkrad im wahrsten Sinne des Wortes rumreißen kann. Er hat ja auch in den Interviews vor der Saison gesagt, er hat nochmal so seinen ganzen Lifestyle umgekrempelt. Er nimmt jetzt weniger Medientermine wahr. Er hat sich nochmal anders physisch vorbereitet. Und man hat ihm angemerkt, also er will auf jeden Fall. Er kann sich, glaube ich, nichts vorwerfen. Hat es versucht und es hat halt nicht gereicht. Und dann ist es halt manchmal so. Manchmal sind dann die Jungen und wir haben eine extrem, extrem gute Generation von jungen Fahrern. Die Jungen willen dann einfach zu gut. Liam Lawson hat bewiesen, dass er sich super einstellen kann auf neue Herausforderungen, neue Autos, neue Rennklassen. Und das sehen jetzt eben auch die Red Bull-Verantwortlichen so. Und dann hat er absolut nicht unverdient seinen Platz jetzt neben Max Verstappen nächstes Jahr. Und da muss er dann jetzt schauen, dass er hoffentlich nicht endet wie zwischenzeitlich Pierre Gasly oder Alex Albon oder eben auch Sergio Perez, die alle zerschellt sind am Supermax. Also vielleicht schafft es ja der liebe Liam Lawson.
Schauen wir mal, ja. Zusammenfassend muss man wirklich sagen, Daniel Ricciardo ist, ich glaube, am aktuellen Reglement auch gescheitert. Das haben ja generell viele, nicht alle, aber viele Piloten der älteren Garde so ihre Schwierigkeiten mit diesen Ground-Effect-Autos und ja, ob das jetzt bei McLaren war oder eben jetzt hier mit dem lieben Minardi. Daniel Ricciardo hat sich einfach wahnsinnig schwer getan, mit diesen Autos, mit dieser Generation Autos irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Deshalb, mein Lieber, deine steile These leider nicht wahr. Ja. Er wird nicht Teamkollege von Max Verstappen, aber ist ganz gut, denn es verzahnt sich jetzt mit meiner ersten steilen These, die da lautet, Liam Lawson wird mehrere Grand Prix fahren. Dieser Meinung war ich vor der Saison und voilà, so ist es tatsächlich gekommen. Sage und schreibe, 6 Rennen am Ende der Saison durfte Liam Lawson bestreiten. Beide Racing Bulls an der Seite von Yuki Tsunoda statt dem eben erwähnten Daniel Ricciardo. Er hat sich gut geschlagen, er war jetzt nicht der Überflieger, aber er hat sich auch keinen groben Mist geleistet. Er hatte einige schöne Duelle mit Sergio Perez. Spicy, spicy. Ja, und du hast es gerade schon gesagt, es hat offensichtlich gereicht, um Christian Horner zu überzeugen. Vielleicht auch Helmut Marko sogar, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall bekommt er für 2025 den Sitz neben Max Verstappen im großen Red Bull Team. Bin sehr gespannt, was er da leisten kann, aber Er hat mehrere Rennen bestritten in diesem Jahr. Meine steile These geht auf.
Schon mal richtig gelegen. Dann kommen wir zu meiner zweiten steilen These. Und zwar, Audi steigt aus dem F1-Einstieg aus. Also mit anderen Worten, Audi bläst es ab, dass sie in die Formel 1 einsteigen. Das ist nicht so gekommen, aber dann teilweise zumindest. Denn die haben ja schon, also vielleicht für die jetzt nicht so im Thema sind, Audi hat ja jetzt Stück für Stück das Sauberteam übernommen. Und steigen dann auch unter ihrem Namen und als Werksteam dann im Jahr 2026 dann voll in die Formel 1 ein. Und jetzt auf diesem Weg in den letzten Jahren, also speziell 2024, hat es sehr große Turbulenzen gegeben, weil wir wissen ja alle, der Volkswagen-Konzern hat große Probleme, ist eine Schieflage geraten, es sollen viele Mitarbeiter entlassen werden, Werke geschlossen werden, da kämpfen gerade so der Betriebsrat und die Mitarbeiter, die kämpfen ums Überleben ihrer Jobs sozusagen gerade. Das ist alles momentan Dinge, die passieren und es wirkt sich natürlich dann auch auf den Motorsport aus, denn Audi gehört ja zum Volkswagen-Konzern und bei denen ist dann natürlich auch alles auf dem Prüfstand, ob sie jetzt das ganze Geld reinschieben oder das vielleicht abfedern, und das ist momentan der Fall. Ein Teil des der Anteile wurde schon an Saudi-Arabien verkauft, da an den Staatsfonds, glaube ich.
Katar.
Oh, Katar,
der katarische Staatsfonds.
Ja. Stimmt, katarischer Staatsfonds. Mhm. Und also insofern könnte man sagen, jein, aber eigentlich nein. Also sie sind nicht komplett ausgestiegen, sie kommen, aber haben sich da sozusagen finanzielle Hilfe gesucht und auch gefunden. Jetzt schauen wir mal. Mattia Binotto, der Teamchef, der ist ja schon fleißig am Werkeln, baut ganz da genau was auf. Hülkenberg unter anderem fährt nächstes Jahr noch für Sauber, unter der Sauberflagge sozusagen. Und da kann man dann schon mal schauen, welche Richtung das geht. Das wird ein gutes Indiz werden, wie stark Audi dann vielleicht in der eigentlichen Debütsaison 26 dann ausschaut. Natürlich dann auch mit dem neuen Reglement. Das wird sowieso nochmal alles durcheinander wirbeln. Das wird auch sehr, sehr spannend. Mit dem eigenen Motor dann auch. Und ich freue mich drauf, Dave. Aber meine Vorhersage ist dementsprechend auch meine zweite. Leider falsch, auch wenn ich näher dran war als bei Danny Ricciardo.
Ja, das stimmt. Du hast die ganzen Querelen offensichtlich sehr gut antizipiert und vorhergesehen. Es gab ja personell auch ein bisschen Action. Du hast schon gesagt, Mattia Binotto ist jetzt Teamchef. Andreas Seidel wurde zu Saisonbeginn gegangen tatsächlich. Es gab eine ganze Menge wilder Gerüchte und auch der Vorstand hat sich erst relativ spät dann zum Glück aber doch überzeugend am Ende geäußert. Trotz dieser VW-Querelen ist das Projekt jetzt, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Gerade durch eben die Veräußerung einiger Teamanteile, die Rede ist ja von rund 300 Millionen, die da wieder eingespielt wurden, ist das Motorsportprojekt Audi jetzt scheinbar, muss man sagen, ja, man kann ja nie wissen, aber scheinbar ist es auf einem soliden Fundament. Das ist eine gute Sache und ja, Stand jetzt, Ende 2024 sind wir hier, wird Audi das Ding dann doch durchziehen, aller Probleme bei VW nachzufolge trotzdem. Ja, deine These ist falsch in diesem Sinne, aber ich freue mich, denn ich möchte gern Audi in der Formel 1 sehen. Ich bin überzeugt, das wird gut.
Dann kommen wir zu deiner zweiten
Steilthese. Meine zweite steile These lautete ganz simpel: Lando Norris gewinnt mindestens ein Rennen.
Da hast du es ja auch schon ein bisschen einfach gemacht, finde ich.
Ja, weiß ich nicht. Also ich denke, nach den ersten 3, 4, 5 Saisonrennen war das Ding gar nicht so eindeutig. Stimmt, ja. War Red Bull noch sehr dominant. Die Vibes von 2023, als Red Bull beinahe alle Rennen gewonnen hat, schwebten da durchs Fahrerlager. Man vermutete schon, das wird eine ähnliche Saison, ein ähnlicher Durchmarsch von Red Bull vielleicht. Ich habe aber an McLaren, an die Entwicklungs- und Upgrade-Power geglaubt und auch an Lando Norris, dass er endlich seinen Durchbruch schafft in dieser Hinsicht. Und tatsächlich ist es so gekommen. Insgesamt hat er ja 4 Rennen gewonnen. Miami, Singapur, Sandford und das Saisonfinale in Abu Dhabi. Hätten durchaus einige Siege mehr sein können. Mhm. Das ist natürlich streitbar. Es ist ein heiß diskutiertes Thema, nicht nur in unserer Kommentarspalte unter den Videos immer. Vielen Dank euch übrigens dafür, dass ihr euch beteiligt. Hätte Lando Norris mehr gewinnen müssen, hätte er Weltmeister werden müssen. Das Auto war über weite Strecken der Saison durchaus das Beste. Aber auch gar nicht so dominant, wie viele das heute machen. Wir haben dann eine Idee, dass wir vielleicht genau zu diesem Thema nochmal eine extra Episode raushauen, zwischen den Jahren vielleicht oder Anfang nächsten Jahres. Das ist aber Zukunftsmusik, dem widmen wir uns dann demnächst noch. Heute geht es um unsere steilen Thesen. Auch meine zweite steile These ist damit korrekt. Ich freue mich sehr. 2-0, mein Lieber. Deine dritte steile These.
Ja, auch da bin ich eigentlich auf dem Holzweg gewesen. Zum Glück, muss ich sagen. Denn meine dritte steile These hieß: Wir erleben einen schlimmen Unfall. Und ich habe damals schon gesagt, das ist nichts, was ich mir wünsche, aber ich habe auch damals schon gesagt, ich glaube, so ein paar Strecken, wie zum Beispiel Las Vegas oder
Saudi-Arabien.
Ja, genau.
Jeddah, ne?
Jeddah mit diesem Hochgeschwindigkeitskanal sozusagen, wo du mit abartiger Geschwindigkeit in diesen Leitplankengeschlängel irgendwie unterwegs bist. Wir weisen da immer an der Stelle immer auf das Thema T-Bone Crash hin. Also das heißt, in Jeddah wurde das entschärft, ja, ist aber immer noch ein Problem, wenn du da sozusagen schlingern kommst, ja, und dann quer stehst, ja, und dann praktisch der hinterher fahrende Fahrer oder die hinterherfahrenden Fahrer, Plural, dann in den Seitenkasten reinfahren. Das ist so ziemlich die schlechteste Ausgangsposition für den Fahrer, der da dann quer steht. Das ist ultra gefährlich, lebensgefährlich. Und dementsprechend, das war so meine Sorge, dass da manche der neuen Formel-1-Strecken so ein bisschen in die falsche Richtung gebaut worden sind, obwohl es natürlich immer spektakulär aussieht, keine Frage. Aber zum Glück, muss ich sagen, ist da nichts passiert. Und was da so ein bisschen dem am nächsten gekommen ist, war das war in Las Vegas, ne? Wo Colapinto dann da quer gestanden ist, ganz dumm irgendwie beim Kurvenausgang mit dem rechten Vorderrad da irgendwie in die Leitplanke rein ist und dann quer stand. Wenn sowas im Rennen zum falschen Zeitpunkt passiert, und das war auch zu relativ hoher Geschwindigkeit, auch Las Vegas ist eine sehr, sehr schnelle Strecke. Das ist für mich so ein bisschen Wahnsinn, auch teilweise, wenn man drüber nachdenkt. Das ist eigentlich Monza. Teilweise, wenn man es vergleichen will, aber halt als Stadtkurs, finde ich manchmal ein bisschen bedenklich. Ich finde es so als Strecke spannend. Ich finde natürlich Las Vegas so als Kulisse ultra attraktiv. Aber das war so ein bisschen meine Sorge und ich bin froh, dass es nicht so gekommen ist. Der schlimmste Crash war eigentlich Russell mit dem Überschlag, den er hatte in Australien. Das hatte ich auch im Vorfeld der Episode auch schon fast vergessen.
Er lag da ja auch quer auf der Strecke und hätte durchaus auch erwischt werden können. Ja. Also einige sind da doch nicht ganz in Renntempo, aber durchaus schnell vorbeigerauscht, gerade noch so.
Ja, ja.
Und ich glaube, der Hülkenberg kam da gerade so vorbei im HS-Breite.
Ja, Hülkenberg ist irgendwie oft gerade so irgendwie vorbeigekommen. Es war ja dann auch mit Albon dann in Australien auch so eine Sache. Das war aber, glaube ich, schon letztes Jahr, ne? Dieses ganz knappe, wo dann Albon im Rennen, glaube ich, war das.
Ja.
Also der Hulk, der hat dann auch schon, wie er so gerne sagt, Code Brown, was sich dann bei solchen Situationen fast wie in die Hose macht. Also, aber bin ich froh. Also Code Brown zum Glück ausgeblieben über die weitesten Strecken in dieser Saison und so soll es auch sein. Formel 1 Sicherheit wird immer größer geschrieben, nicht nur bei den Autos, sondern zum Glück auch bei den Strecken, auch wenn ich der Meinung bin, dass die ein oder andere es da schon übertreibt. Und nicht nur die neuen, sondern halt auch Eau Rouge, endloses Thema in Spa-Francorchamps in Belgien. Mhm. Da hat es ja leider auch schon den ein oder anderen tödlichen Unfall gegeben in jüngerer Vergangenheit.
Auch da wurde fleißig rumgedoktert. Man versucht die Stellen natürlich zu entschärfen und sie trotzdem irgendwie als Herausforderung für die Fahrer einigermaßen noch zu erhalten. Ist eine Gratwanderung, ganz klar. Auf jeden Fall ganz klares Jein an dieser Stelle zu deiner Steinthese. Es gab durchaus schlimme Unfälle dieses Jahr. Aber toi, 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 ich klopfe dreimal auf Holz oder
geendet,
über hier.
Ne?
Ja. Immer ohne erhebliche Personalschäden zum Glück, also immer glimpflich. Aber viel Materialschaden, gerade bei der Williams-Mannschaft. Mhm. Wir haben das schon mehrfach thematisiert in diesem Jahr. Ganz, ganz viele wirklich richtig üble Unfälle mit erheblichem Sachschaden. Das ist eine ganz bittere Geschichte, aber ganz ehrlich, lieber so, als wenn jemand wirklich zu Schaden kommt. Ein klares Jein und ich denke, wir kommen zu meiner dritten These, oder? Die da lautet, Andretti, ihr erinnert euch, zu Saisonbeginn gab es da ja einige heiße Schlachten zu schlagen. Das Team Andretti wollte ins Grid, wurde abgewiesen. Meine steile These in diesem Zusammenhang lautete, Andretti kauft ein bestehendes Team, in Klammern Haas, Alpine oder Visa, also die Racing Bulls, Visa Cash, RB, schieß mich tot, und schafft es so doch noch vor 2028 in die Startaufstellung. Warum 2028? Das war das Zeitfenster, das die Formel 1 ihnen dann sozusagen als Toastpflaster mit auf den Weg gegeben hat. Ey, wir wollen euch nicht 2026 zum Reglementwechsel schon irgendwie eine Startaufstellung haben. Aber, und euer Werkspartner Cadillac hat ja versprochen, bis 2028 kriegen sie es hin, einen eigenen Motor zu bauen. Dann seid ihr herzlich willkommen. Natürlich im Hinterkopf mit der Prämisse, ja, bis dahin ist natürlich das neue Concorde Agreement durch und diese Dilution Fee, also diese Gebühr, die jedes neu antretende Team.
Antiverwässerungsgebühren,
genau, auf Deutsch. Genau, die Antiverwässerungsgebühr, damit die bestehenden Teams entschädigt werden, weil ihnen ja Gelder, Startgelder durch die Lappen gehen. Der sollte dann erheblich erhöht werden, eben von aktuell rund $200 Millionen auf, man munkelt, um die $600 Millionen. Das war der Trick an der ganzen Geschichte, ja, ziemlich perfide. Ganz klares Jein auch an dieser Stelle. Diese steile These hat nicht so wirklich ganz zugetroffen, aber Stand jetzt ist tatsächlich so, dass Cadillac schon 2026 kommt. Der Name Andretti ist da weitestgehend verschwunden aus dem ganzen Konstrukt. Mario Andretti ist aber im Aufsichtsrat dieser Firma, die da noch mit drin hängt bei Cadillac, die sich da um das Team kümmert, um diese globalen Aktivitäten vom Rennsportteam. Also es folgte natürlich eine ziemliche Schlammschlacht und da gab es durchaus auch persönliche Befindlichkeiten. Deswegen war es wahrscheinlich den Rechteinhabern sehr daran gelegen, dass der Name Andretti da irgendwie verschwindet. Sehr schade eigentlich, ein sehr klangvoller Name in der Motorsportwelt, aber ja, sei es wie es sei, ab 2026 haben wir ein 11. Team am Start. Sie kaufen keine alte Mannschaft, also das auch dieser Teil meiner These ist nicht ganz wahr. Ab 2028 startet dann Cadillac auch wirklich mit Cadillac-Motoren. Früher schaffen sie es nicht, die ersten 2 Jahre wird es mit Ferrari-Motoren dahin gehen, das ist mittlerweile auch bekannt. Also so ein bisschen recht hatte ich, aber so ganz habe ich es dann noch nicht getroffen. Ein klares Jein an dieser Stelle.
Tja, und bei mir der nächste Fail, meine vierte Vorhersage, meine vierte steile These vor
der ist episch.
Saison. Ich hatte es mir ein bisschen gewünscht, ich hätte gesagt, Sebastian Vettel gibt seine Rückkehr bekannt und das ist nicht passiert. Mein Gedankengang damals war so ein bisschen, naja, es steht da also noch was an, also Audi zum Beispiel, dass die vielleicht mit dem deutschen Duo dann an den Start gehen wollen, dass jetzt Hülkenberg und Vettel oder Vettel und Mick Schumacher oder was auch immer, also das wäre eine Option gewesen oder vielleicht, wenn Hamilton dann eben, was man zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wusste, als wir die Folge gemacht hatten, dass der zu Ferrari geht, dass er vielleicht bei Mercedes in irgendeiner Form auftaucht oder halt in irgendeinem anderen Team dann doch nochmal, wenn es ihn juckt. Ist nicht so gekommen, ist auch eigentlich jetzt nicht so überraschend gewesen. Ich hätte es mir ehrlich gesagt gewünscht, aber er hat ja auch damals klar gesagt, diese Sache ist für ihn gegessen und er hat das nicht geplant, da nochmal irgendwie zurückzukommen, wobei man ja auch sagen muss, es haben viele auch vorher sich vorgenommen, sind dann zurückgekommen, nicht zuletzt dann auch Michael Schumacher. Der hat so ein bisschen Philipp Lahm gemacht, finde ich. Der hat damals auch, als er aus der Nationalmannschaft und aus dem Verein zurückgetreten ist, ganz klar gesagt, das war es jetzt und da gibt es kein Zurück. Was bei ihm auch nicht, man hätte locker damals auch sagen können, Philipp Lahm spielt noch und die eine oder andere Saison. Aber der hat auch auf dem Höhepunkt seiner Karriere aufhören wollen, ähnlich wie es auch dann Toni Kroos gemacht hat. Und das ist auch nicht schlecht. Also bei Sebastian Vettel war es leider nicht mehr der Höhepunkt seiner Karriere. Er ist dann so ein bisschen bei Aston Martin abgesoffen, sagen wir mal, weil das Team wirklich irgendwo und nirgendwo war. Jetzt sind sie ja ein solides Mittelfeldteam. Tatsächlich auch sozusagen best of the rest.
Das solide würde ich nicht unterschreiben.
Naja, sagen wir mal so, auf die komplette Saison gesehen zumindest, waren sie punktemäßig eigentlich dann auch nicht mehr zu attackieren. Aber das ist auch sehr viel noch vom Anfang der Saison gewesen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es nächstes Jahr läuft. Aber ja, es war, sagen wir mal so, nicht unbedingt überraschend, dass Vettel nicht zurückkommt. Deswegen, das war auch, glaube ich, die These, wo mit der Unfallthese, wo ich mir dann schon gedacht habe, das wird nicht passieren. Oder in dem Fall habe ich es mir gewünscht, aber ist nicht so gekommen. Kommen wir zu deiner vierten steilen These.
Ich hätte noch zwei kleine Gedanken zu deiner, zu Sebastian Vettel. Du hast Aston Martin angesprochen, kleiner Funfact, der mir über den Weg gelaufen ist. Fernando Alonso hat in den ersten 4 Saisonrennen 2024 mehr Punkte geholt als Lance Stroll in der ganzen Saison. Das kann man sich mal zu Gemüte führen. Und ich glaube durchaus an Comeback von Sebastian Vettel, verzähle ich immer noch, aber nicht als Fahrer. Ich könnte mir auch pure Spekulation an dieser Stelle, ich könnte mir sehr gut vorstellen, falls es bei Red Bull weiter dahin geht, bergab, wenn der ganze Laden auseinanderfällt, könnte ich mir vorstellen, dass Sebastian Vettel irgendwie den Halsbringer macht und als Felix Magath-Verschnitt dann hier den Teammanager spielt und als Teamchef vielleicht dann die Boxenmauer zurückkehrt, den Laden irgendwie wieder zusammenkehrt und da eine schlagkräftige Truppe formt. Ja. Das wäre eine geile Geschichte, ne? Könnte ich mir irgendwie besser vorstellen, als dass er als Pilot nochmal zurückkehrt. Irgendwie ist da das Feuer, glaube ich, nicht mehr so ganz da. Auch diese Annäherungsversuche mit Le Mans immer, ist ja mit Porsche da gerade noch am Verhandeln, ob er vielleicht nächstes Jahr ein bisschen da mitmischt, aber irgendwie wirkt es nicht so ganz überzeugend. Aber vielleicht belehrt er uns im kommenden Jahr eines Besseren, ne? Meine vierte These. Die war auch sehr spannend. Die lautet folgendermaßen: Der Streit zwischen dem FIA-Präsidenten und Liberty Media eskaliert und Mohammed bin Sulayem muss seinen Hut nehmen. Ist nicht passiert, also an dieser Stelle eigentlich ein Nein. Ich habe es jetzt mal hier als Jein drinstehen, denn es gab durchaus das ein oder andere Problem, aber gar nicht zwischen dem FIA-Präsidenten und Liberty Media, also nicht nur. Der FIA-Präsident hat sich ja auch wirklich im Lauf der Saison mehrfach mit den Piloten wirklich
Fahrergewerkschaft, ne?
Gestritten, ja, mit der Fahrergewerkschaft unter anderem. Da ging es eben um sinnlose Strafen für Schimpfwörter und. Wir haben dazu einige Folgen gemacht. Vielleicht verlinkt Sebastian euch die hier auf YouTube, wenn ihr uns da zuschaut. Lohnt sich da reinzuschauen, ja. Also wir hatten mehrfach im Lauf der Saison schon so ein bisschen im Gefühl, dass da was im Busch ist. Und oft haben wir dann auch die Ereignisse einfach kommentiert, wie sie waren. Bin Sulayem hat seinen Hut noch nicht nehmen müssen. So weit, so gut. Aber nächstes Jahr steht seine Wiederwahl potenziell an. Muss man mal gucken, ja, ob der da wieder gewählt wird oder nicht. Da laufen auf jeden Fall genug Dinge, die unserer Meinung nach zumindest sehr schief laufen und nicht gut sind, die auch der Formel 1 nicht gut zu Gesicht stehen. Zuletzt haben wir ja tatsächlich auch schon ein bisschen drüber spekuliert, ob die Formel 1, die Rechteinhaber, da irgendwann die Schnauze so voll haben, dass dieses Damoklesschwert, das seit 40 Jahren irgendwie da über der Formel 1 rumschwebt, dass sich vielleicht einige Teams oder die Formel 1 an sich komplett abspaltet von der FIA und ihr eigenes Ding durchzieht. Piratenserie, ja, wird da oft zitiert. Mal sehen, vielleicht kommt so, vielleicht auch nicht. Meine steile These Nummer 4 ist auf jeden Fall nicht eingetreten.
Ja, dann kommen wir zu meiner fünften und letzten steilen These und auch die ist nicht angetreten. Oder naja, du hast jetzt noch wir haben jetzt noch ein Jein dazu. Sie lautete, Chicago oder New York werden als angekündigt, plus Kialami.
Also Südafrika.
Südafrika, ja. Chicago oder New York, das waren ja, das sind geplante Strecken, von denen man weiß, dass sie in Arbeit sind. Beides, soweit ich weiß, Stadtkurse ist, also New York auf jeden Fall, Chicago glaube ich aber auch. Mhm. Kialami ist ein klassischer Kurs, der ist eine Vollblutstrecke in der Pampa, sagen wir mal, ist aber aktuell nicht auf dem Formel-1-Stand sozusagen, müsste nochmal noch ein bisschen,
nicht.
Noch nicht,
wird aber gerade dran gearbeitet, ne? Dran immerhin gearbeitet, das genau. Wurde verkündet.
Also da, sagen wir mal so, es wurde zumindest nicht angekündigt, dass sie definitiv reinkommen, diese drei Strecken. Aber was wir wissen, ist, dass sie alle vorbereitet werden und wahrscheinlich über kurz oder lang dann im Kalender landen werden. Ob der Kalender dann noch größer wird oder ob da die ein oder andere Strecke dafür weichen muss, das können wir natürlich jetzt noch nicht wissen. Was wir aber stattdessen bekommen haben, ist der große Preis von Spanien in Madrid. Der wurde angekündigt für 2026. Das ist ja schon mal was, oder Dave?
Glaube ich nicht. Also da glaube ich nicht so richtig dran. Bei den US-Strecken, also Chicago und New York, die du erwähnt hast, ist ja auch im Gespräch, ob dafür dann Austin rausfliegt aus dem Kalender, was ich persönlich sehr, sehr, sehr schade fände, weil die Strecke in Austin ist wirklich großartig. Mal gucken, ja, da glaube ich nicht so richtig dran. Woran ich aber glaube und was mich auch sehr freudig stimmt, ist, dass in Kialami dann wirklich sich jetzt endlich mal alles zu fügen scheint, ja. Die Grade One-Lizenz der FIA wird da gerade angestrebt, die Strecke wird entsprechend angepasst. Da geht es um einige Sicherheitsfeatures natürlich und die Größe der Garagen, der Boxen und Presseräumlichkeiten und so weiter. Wenn man es schafft, die Strecke in Südafrika dann in absehbare Zeit auf dieses Niveau zu hieven, dann denke ich, werden wir da unbedingt definitiv einen Grand Prix sehen, was mich sehr freuen würde. Auch Ruanda hat sich ja als überraschender Kandidat jetzt herauskristallisiert. Da gibt es ja auch ein offizielles Bewerbungsverfahren mittlerweile.
Wäre damit der zweite in der Pipeline befindliche Grand Prix in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent. Genau.
Das wurde eben im Rahmen der FIA-Preisverleihungsgala jetzt offiziell bekannt gegeben, also dass sich Ruanda da bewirbt. Eine Strecke, die übrigens von Alexander Woods entwickelt und entworfen wird. Das ist ein spannendes Detail. Der ist ja schon wirklich seit vielen, vielen Jahren mit seiner eigenen Firma unterwegs, was Streckenkonzeption und Bau angeht.
Unter anderem Ex-Formel-1-Pilot aus Österreich.
Ja,
genau. Für die, die ihn nicht mehr kennen.
Noch. Ja. Und der hat aber bisher jetzt eher so Strecken gebaut für so Fahrsicherheitstrainings und mehr für, ich sag mal, Normalos, ja, die mit ihrem 911er Porsche mal ein bisschen Gas geben wollen, fernab der Autobahn. Diese Art von Strecken, da habe ich mal tatsächlich einen spannenden Podcast gehört, hat ganz, ganz andere, ganz, ganz andere Voraussetzungen und Notwendigkeiten wie eine Formel-1-Strecke. Ich denke aber, er wird eine ganze Menge Spaß dran haben, sich jetzt da in Ruanda auszutoben, wenn denn der Zuschlag kommt, wenn er da wirklich was machen darf. Würde mich auch freuen. Ich bin eh sehr froh, dass der Herr Woods da immer noch im Dunstkreis der Formel 1 ist. Er ist ja auch in der GPDA, in der Fahrervereinigung, auch immer noch aktiv. Guter Typ auf jeden Fall. Und mal gucken, ja. Vielleicht haben wir bald zwei Grand Prix in Afrika. Das wäre eine gute Sache. Und auch Lewis Hamilton würde sich da mega drüber freuen. Da bin ich mir sicher.
Tja,
So,
kommen wir zu
allerletzte
deiner
steile These, Freunde.
finalen
Meine
These.
letzte steile These und damit auch die letzte steile These für diese Episode. Sergio Perez verkündet am Ende der Saison seinen Abschied aus der Formel 1. Auch da ein klares Jein. Ja?
Warum
Diese
eigentlich?
End.
Das stimmt doch eigentlich. Warum jein?
Naja, er hat sich nicht aus der Formel 1 verabschiedet. Er hat sich von Red Bull verabschiedet. Er hat seinen Vertrag mit Red Bull jetzt eben aufgelöst. Aber
Na gut, du hast das jetzt,
grundsätzlich.
du legst es auf die Goldwaage, ich sehe schon, ja,
Ja,
weil
naja, wir
effektiv
wollen
nächste Saison ist
da.
ja schon mal nicht dabei, aber ich meine, klar,
Genau.
endgültig kann man es nicht sagen, ja.
Wir wollen da genau bleiben. Ja.
Ja.
Die endlose Posse um die Leistung von Sergio Perez in diesem Jahr. Wir haben sie mit unzähligen Episoden begleitet und das war eigentlich ein Dauerbrenner-Thema. Auch wirklich ein Ärgernis irgendwie, ja, wie da miteinander umgegangen wurde, wie wenig Ehrlichkeit da nach außen hin kommuniziert wurde, bis zum Ende hin auch tatsächlich. Das stinkt mir immer noch so ein bisschen. Ich finde es echt schade. Der Checo Perez ist ein wahnsinnig sympathischer Typ. Aber auch er hat sich dieses Jahr jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, was seine Kommunikation angeht und seine fahrerischen Leistungen natürlich sowieso nicht. Wie gesagt, ich lege es da wirklich auf die Goldwaage. Das Jein in dieser Form steht jetzt nur da, weil möglicherweise durchaus sein könnte, dass wir ihn nochmal in der Formel 1 sehen. Was ich cool fände,
Glaubst du das,
Cadillac.
ja?
Oh, Cadillac ist da eine Art, definitiv eine Station. Auch Valtteri Bottas hat da schon ein Auge drauf geworfen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das für Cadillac Sinn macht. Die werden natürlich einen jungen Amerikaner einsetzen wollen. Colton Herta wird da immer wieder genannt. Und dazu wollen sie, und das ist die offizielle Absichtserklärung, durchaus auch einen erfahrenen Veteranen im Team haben. Ein erfahrener Veteran ist das Sergio Perez definitiv. Ja. Er wäre auch
Das ist
eine
richtig, ja.
gute Messlatte für Colton Herta. Er kennt aber das Geschäft. Und er ist nach wie vor natürlich unfassbar.
Sponsorenmillionen.
Genau, beliebt in seiner Heimat und auf dem amerikanischen Kontinent und könnte da eine ganze, ganze Menge, ja, zum Budget beisteuern, sage ich mal, ja, ganze Menge Sponsoren und Aufmerksamkeit auch auf sich ziehen. Ich denke, das wäre schon nicht der schlechteste Deal für Cadillac, ja. Und was wir mittlerweile auch wissen, Sergio Perez bleibt der Formel 1 insofern erhalten und auch Red Bull sogar, als dass er einige Demofahrten auf jeden Fall machen wird nächstes Jahr. Das ist jetzt offiziell bekannt. Er würde jetzt so den Job machen, den in den letzten Jahren zum Beispiel David Coulthard immer mal wieder gemacht hat oder einige der ehemaligen Red Bull Junioren. Die haben da halt auf irgendwelchen Demo-Events eben ältere Red Bull-Modelle durchaus rasant durch irgendwelche Städte bewegt oder irgendwelche krassen Locations. Ja. Ist, denke ich, nicht der schlechteste Weg, um da grundsätzlich im Game zu bleiben. Hoffen wir mal, dass Sergio Perez mental den Reset hinkriegt und dann 2026 vielleicht wieder in der Startaufstellung steht, wo auch immer.
Wenn es der alte Sergio Perez ist, wie wir ihn
Gerne, ne?
von vor Red Bull oder seiner ersten Red Bull-Saison kennen, dann wäre das natürlich super, weil der ist dann wirklich eine Bereicherung für die Formel 1 und den würde ich dann wirklich gerne wieder sehen. Wenn er dann so wie in den letzten zwei Saisons dann performt, dann wird es schwierig und ja, ich würde es ihm gönnen, wenn er da wieder anknüpfen kann dran an die alten Leistungen. Denke mir aber, kann auch sein wie bei Daniel Ricciardo, dass da dann die Teams sagen,
Ja.
okay, ist uns vielleicht eine Nummer zu heiß, weil da war zu lang keine Leistung da, aber man darf auch nicht unterschätzen, die Personen mit hispanischem oder lateinamerikanischem Hintergrund, gut, wir haben ja gehört, offiziell gehört ja Mexiko zu Nordamerika. Das war mir auch nicht klar. Mittelamerika. Aber ich glaube, irgendjemand hat es doch letztens gemeint bei den Kommentarsektionen.
Ja, es war Mittelamerika und nicht Südamerika. Wir haben den aus Versehen, haben wir Mexiko nach Südamerika
verfrachtet. Nee, das ist nicht Süd, das war mir klar. Aber ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht in welchem Kontext, aber ich glaube, offiziell sogar zum nordamerikanischen Kontinent gehört. Also das. Aber wir reden wahrscheinlich wie immer Quatsch, wir schauen nochmal. Was uns jetzt aber mal wirklich interessieren
Geografie.
Würde, ja, ihr könnt uns da auch natürlich nochmal verbessern, wir schauen jetzt auch gleich nochmal nach, aber was uns natürlich jetzt im Rahmen der Episode extrem interessieren würde, ist, was waren denn vielleicht eure Hoffnungen oder steilen Thesen vom Anfang der Saison, die eingetreten sind oder überhaupt nicht eingetreten sind, da würden wir mit euch auch gerne in den Austausch gehen. Wir haben unsere jetzt gesagt, könnt ihr dann auch nachprüfen, in der Episode könnt ihr ich verlinke es euch hier einfach nochmal. Falls ihr Lust habt, auch nochmal draufklicken. Wir möchten uns auch bedanken, denn was ihr vielleicht auch merken werdet, sofern ihr auf diese Episode klicken solltet, am Anfang der Saison, da waren wir ein ganz kleiner Kanal. Wir sind immer noch kein riesengroßer, aber es ist extrem viel passiert in dieser Saison. Und wir möchten allen, die uns zuschauen, vielen, vielen Dank sagen. Alle Abonnenten, alle, die vielleicht noch nicht Abonnenten sind, klickt mal vielleicht ganz kurz drauf. Macht es für euch bequemer und hilft uns unglaublich weiter. Und unabhängig davon war es eine ganz, ganz tolle Reise in der letzten Saison 2024 und es soll 2025 natürlich noch viel, viel besser und toller werden. Wir haben einiges vorbereitet und zwischen den Saisons, ihr merkt es ja schon, werden wir den Output hochhalten. Dave, wir haben, bevor wir jetzt die Episode aufgenommen haben, auch nochmal ganz kurz drüber gesprochen. Wie viele Episoden haben wir jetzt dieses Jahr aufgenommen? Es ist irre.
Ich habe mal geguckt, tatsächlich das Skript für die Episode 10 steile Thesen, also die Ursprungsfolge, das war Episode Nummer 55. Das hier ist, glaube ich, Nummer 182. Also wir waren relativ fleißig dieses Jahr, sage ich mal, ja, zwischen Februar, März und jetzt ist es Dezember. Im Schnitt haben wir alle drei Tage tatsächlich irgendwas rausgehauen für euch.
Hätte ich selber nicht gedacht vor der Saison, dass wir das schaffen überhaupt.
Macht uns ja wirklich unheimlich Spaß, immer über die Formel 1 zu reden. Macht uns auch unheimlich Spaß, mit euch in der Kommentarsektion dann weiter zu diskutieren. Und du hast das meiste schon genannt, mein Lieber. Ich würde sehr gerne nochmal einen ganz besonderen Dank an unsere Kanalmitglieder senden hier.
Oh ja.
Vielen lieben Dank euch. Das sind die richtigen Diehard-Fans, die sogar ein bisschen Kohle springen lassen jeden Monat, damit sie hier von uns mit lustigen News und Einblicken und natürlich subjektiven Eindrücken um die ganze Welt der Formel 1 versorgt werden. Vielen, vielen lieben Dank euch dafür. Wenn ihr euch überlegt, das auch mal zu machen, klickt einfach auf YouTube hier auf Mitglied werden. Wir erklären euch da, was es damit auf sich hat, was ihr tun könnt, was ihr tun müsst, wenn ihr da Mitglied werden wollt und was ihr dafür kriegt natürlich. Das ist das Allerwichtigste. Vielen lieben Dank euch allen auf jeden Fall. Das war ein super Jahr soweit und wir hören nicht auf. Wir versorgen euch auch zwischen den Jahren noch mit heißem Stoff und auch im Januar geht's heiter weiter. In diesem Sinne, schöne Feiertage euch allen, einen guten Rutsch und immer guten Grip. Nicht vergessen, auch im Schnee. Mehr Formel 1 ist mehr gut. Bis bald. Ciao.
Tschüss.